Jeder sagt, ja, Politik ist die Kunst des Ausgleichs, des Möglichen und des Kompromisses. Ja, bin ich einverstanden. Nur der Kompromiss darf nicht zur Lähmung führen. Ich lehne Vermögensteuer ab, das habe ich mehrfach betont. Und ich befürworte eine Erbschaftssteuer unter einer Voraussetzung. Und die ist unverrückbar. Es darf damit die Steuerquote nicht steigen. Eine Situation, die wir uns nicht wünschen wollen. Und eine Situation, die auch gefährlich ist, weil man nicht weiß, ob es nichts kippt, ob das System nicht kippt, ob es dann noch demokratisch bleibt.
Streitwert ist der Podcast über das, was wirklich zählt. Mein Name ist Stefan Zöckling und ich spreche mit Persönlichkeiten über die Themen, die zu wertvoll sind, um darüber nicht zu streiten.
Hans-Peter Haselsteiner hat in Österreich Dinge aufgebaut, die geblieben sind. Einen international erfolgreichen Baukonzern, ein Bahnunternehmen als Gegenmodell zur ÖBB und eine politische Bewegung, weil er zu seiner Meinung steht. Und er hört nicht auf, sich einzumischen in Debatten über Steuern, Wohlstand und die Frage, wie dieses Land funktionieren sollte. Genau das schätze ich an ihm und genau darüber reden wir heute. Sich anderen Meinungen aussetzen, Widerspruch aushalten und bessere Antworten auf die Fragen unserer Zeit zu finden. Ich bin Stefan Zöckling, willkommen bei Streitwert. Heute zu Gast Hans-Peter Haselsteiner, Unternehmer, ehemaliger Nationalratsabgeordneter, NEOS-Förderer, mein Geschäftspartner bei Remus, Erne und in anderen Aktivitäten, mein väterlicher Freund. Wer ihn kennt, weiß, er sagt und begründet, was er denkt. Unser Thema heute, wer zahlt für Österreichs Wohlstand und wer darf dabei mitreden. Herzlich willkommen und danke, dass du da bist.
Gerne.
Hans-Peter, du hast das Liberale Forum mitgegründet, warst in den 90er Jahren eine tragende Figur, warst Vorbild für viele Unternehmer, auch sich zu äußern, sich in den Nationalrat zu setzen, leidenschaftliche Diskussionen zu führen. Ich habe es noch vor mir, Hans-Peter Haselsteiner in einem gelben Pullover um die Schultern gebunden, streitend mit fast jeder und jedem. Wenn man heute zurückblickt, kann man sagen, dass die FPÖ von damals eine angenehmere und bessere war als heute.
Na, da muss ich jetzt mal ein bisschen korrigieren. Ich habe das Liberale Forum natürlich nicht mitbegründet, sondern es hat sich ja, wie wir wissen, von der FPÖ abgespaltet, also dieser liberale Flügel. Und ich bin dann frühzeitig dazu gestoßen und habe dann als Clubobfrau Stellvertreter von Heide Schmidt einige Jahre hier mitwirken können und dürfen. Die FPÖ, die übrig geblieben ist, war damals wie heute eine nationalpopulistische Partei, damals maßgeblich geprägt von Haider, der ja in seinem Talent einen gewissen Stellenwert hatte. Er hatte nur leider Gottes das falsche Vorzeichen. Und wir wissen ja, wenn es falsche Vorzeichen ist, dann kann das große Talent leider Gottes nur negativ wirken, weil es einfach mathematisch so ist und bedauerlicherweise auch in diesem Fall in der politischen Wirkung. Das in meinen Augen. Es gibt natürlich viele Menschen, die an der rechtspopulistischen Politik etwas finden, sich selbst wiederfinden. Und die Aufgabe der Parteien der Mitte und der demokratischen Parteien, der proeuropäischen Parteien vor allem, ist natürlich dagegen zu halten. Und das natürlich mit Argumenten, aber nicht nur mit Argumenten, sondern auch mit einer Politik, die fähig ist, diese Mehrheiten abseits der rechtsradikalen oder rechtspopulistischen Parteien zu organisieren. Und das ist einfach die große Herausforderung. Vor der steht Österreich, alle anderen europäischen Länder nach meinem Dafürhalten in einem ähnlichen Ausmaß. Und man darf nicht vergessen, in einigen Ländern ist es ja schon entschieden. Also in Italien gibt es ja eine postfaschistische Ministerpräsidentin. Weil es ja allein, dass es öffentlich und als Asset gilt, Asset, welches hässliche Wort, also als Vorteil gilt, wenn man als postfaschistische Partei in die Wahl geht und dafür gewählt wird, sagt er schon alles. Und was in Frankreich kommt und was in Großbritannien kommt und was Niederlande, Belgien und so weiter
betrifft. Deutschland?
Naja, die Deutschen haben vielleicht noch den, aufgrund ihrer Geschichte, und wir sollten das eigentlich auch haben, weil wir haben ja hier wahrscheinlich, oder sollten dasselbe Problem haben. Aber die Deutschen, in Deutschland ist es in der Politik einfach bewusster. Hier glaube ich, dass die Brandmauer, wie sie so schön getauft wurde, noch einige Zeit halten könnte. Aber wie regierbar das Land ist oder wie unregierbar, das sieht man ja auch in der jetzigen Regierung. Große Reformen sind nicht zu erwarten, aber die großen Reformen sind einfach notwendig. Wir leben einfach nicht mehr so wie 1946. Die Umstände haben sich geändert, aber die Rahmenbedingungen nur in einem, wie ich glaube, nicht ausreichenden Umfang.
Aber ich weiß, dass du bist ja nicht nur mein langjähriger Freund und Ratgeber, sondern auch einer meiner lautesten Kritiker. Ich habe irgendwann einmal gesagt, ja, unfähige Politiker stärken den rechten Rand und die Verweigerung von Reformen stärkt den rechten Rand. Würdest du dem zustimmen?
Die Verweigerung von Reformen, darüber können wir reden, die unfähigen Politiker, das ist eine Frage der Definition, weil es gibt ja auch unfähige Politiker im rechten Rand.
Also, natürlich, ja. Die gibt es überall. Ja.
Also da müsste das ja eine Implosion ergeben, aber das tut es ja nicht, nicht? Und ich glaube, es wäre bis zu einem gewissen Grad hoffärtig, dieses Urteil abzugeben, wer ist fähig und wer ist unfähig. Es kommt darauf an, mit welchen Mitteln und mit welcher Redlichkeit gewinne ich Anhänger, Wählerstimmen, Parteigänger, Menschen, die meine Organisation mittragen. Also in der Unternehmung wäre das natürlich das Allerwichtigste. Und im Grunde ist es das auch in den politischen Parteien. Sie brauchen Menschen, die folgen, die jetzt nicht folgen im Sinne von gehorchen, sondern die dem Vorschlag folgen, der Idee folgen, dem Weg folgen, die Methoden nachvollziehen können, mit denen man das alles möchte. Und das ist natürlich bei einfachen Konzepten, bei einfachen Regeln einfach viel leichter als bei den komplexen, demokratischen, ausgewogenen, die auch eine zweite Meinung zulassen und auch eine zweite Meinung berücksichtigen, auch zum Kompromiss fähig sind, aber heute halt dann nicht so zum Kompromiss, dass es eine Lähmung gleichkommt. Das ist ja unser Problem. Jeder sagt ja, Politik ist die Kunst des Ausgleichs, des Möglichen und des Kompromisses. Ja, bin ich einverstanden. Nur der Kompromiss darf nicht zur Lähmung führen.
Ja, der faule Kompromiss. Wir erleben aber gerade beim ORF den Sündenfall, wo man ja sieht, dass zum Beispiel am nächsten Tag nach einer Verurteilung des Herrn Wöginger der Postenschacher munter weitergeht. Also man wartet nicht einmal ab, die Bewerbungsfrist für einen Generaldirektor oder eine Frau Generaldirektorin, sondern besetzt öffentlich diskutierend den Generaldirektor nach zwischen ÖVP und SPÖ. Ist das nicht genau der Punkt, wo die Leute sagen, ich habe es einfach satt?
Naja, also ich hoffe sehr, dass hier das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Und dass es dann doch einen nachvollziehbaren Auswahlprozess gibt. Ich glaube, das Schwierigste für jeden Generaldirektor des ORF ist ja, dass er unter dem Verdacht steht, ein Parteigünstling des einen oder anderen Lagers zu sein, was ja auch die Struktur nahelegt. Ja. Ja, es ist einfach so, wenn die Parteien nicht darauf verzichten, diese Einflussnahme auf den ORF auszuüben, dann sind alle Generaldirektoren sozusagen punziert. Und damit sind sie auch geschwächt. Und damit sind sie auch bis zu einem gewissen Grad erpressbar innerhalb der Organisation. Und daher gibt es Günstlinge und Parteigänger und die wären was und die anderen wären weniger, haben es leichter oder schwerer. Das ist alles für einen für eine Unternehmung, auch für eine Medienunternehmung, insbesondere für eine Medienunternehmung, die in diesem Wettbewerbsumfeld jetzt reüssieren soll, ist das einfach Gift. Das ist einfach das Schlechteste, was man haben kann. Und daher hoffe ich, ja, dass die Verantwortlichen in der Politik, wer immer sie jetzt sein mögen, ja, diesmal so klug sind, zumindest ein Auswahlverfahren zu veröffentlichen, dass die Menschen sehen können und nachvollziehen können, das waren die Pros und das waren die Kontras und dazu ist es jetzt gekommen und nicht, dass man sagt, die ÖVP hat beschlossen, weil es sozusagen der Usance entspricht, dass der Generaldirektor der ÖVP vom jeweiligen Bundeskanzler ernannt wird oder wo es immer die Usance sein mag.
Ja, aber meinst du nicht, dass das jetzt eine gute Gelegenheit gewesen wäre, in der Regierung ein neues ORF-Gesetz zu beschließen oder auf den Weg zu bringen?
Ja, das ORF-Gesetz ist leider Gottes nicht ein Thema in der Koalition gewesen. Also es gibt keine Verpflichtung, die im Koalitionsabkommen verankert wäre, eine ORF-Reform einzuleiten. Ich meine, ich selbst habe ja einige Jahre als ORF-Stiftungsrat gedient und ich habe mehrfach Anläufe versucht, mit bescheidenen Kräften zugegebenermaßen, aber durchaus lästig, ja. Und es ist mir nicht gelungen. Es wäre vielleicht gelungen unter Kern mit der Lena seinerzeit, aber die Zeit war vielleicht zu kurz und die Argumentation, es kann ja einfach gesetzlich auch wieder geändert werden. Es ist eben nicht gelungen. Wir sind dort, wo wir sind. Es gibt Vorschläge jede Menge. Ich hatte ein Gespräch mit der damalige Minister Trotz, da hat einen Beamten beigezogen und der hat gesagt, na, was für einen Vorschlag wollen Sie denn? Und dann hat er gesagt, er hat also ungefähr 36 Reformvorschläge für den ORF, die alle mehr oder weniger in dieselbe Richtung gehen, nämlich also Vorstand und Aufsichtsrat und also Politik fern, ja. Politiklos wird man ihn nicht machen. Wird man ihn auch nicht machen wollen, nein. Aber Politik fern wäre natürlich geboten. Jetzt ist er eine verlängerte Werkbank der Politik. Und ja. Der Herr Fleischmann seinerzeit hat das auch so gehandhabt. Er hat zwar gesagt, na, das ist also Sache des unabhängigen Stiftungsrates, aber jeder hat natürlich gewusst, wenn der Herr Fleischmann sich was wünscht, dann ist also die entsprechende ORF-Freundeskreis hat dann entsprechend agiert.
Gut, das ist ja jetzt, glaube ich, noch immer so, ne?
Ich bin nicht mehr Mitglied dieses Gremiums, aber auf jeden Fall haben sich die Mehrheiten geändert.
Die Mehrheiten haben sich geändert und die Farben und die Einflussnahme haben sich geändert. Die Sanierung des Staates ist ja breit diskutiert. Große Reformen gibt es leider nicht. Dafür gibt es ja eine permanente Diskussion über die Erbschaftssteuer. Du hast selber mal gesagt, dass du eine Erbschaftssteuer für gerecht hieltest, weil man sozusagen niemandem etwas wegnimmt, der Erblasser ist tot und der, der etwas bekommt, bekommt halt etwas weniger. Ungefähr so hast du es, glaube ich, auf den Punkt gebracht. Die SPÖ hat dieses Zitat für eine Kampagne genützt, inklusive deinem Konterfei auf ihren Kanälen. War das abgestimmt? Hast du dich wohlgefühlt damit? Ich meine, es ist...
Ich habe es nicht zur Kenntnis genommen, es war nicht abgestimmt, aber es ändert nichts an meinem Standpunkt. Erben ist kein Menschenrecht und ich halte daher es für diskussionswürdig, wenn wir über Erbschaftssteuern diskutieren. Ich lehne Vermögensteuern ab, das habe ich mehrfach betont, und ich befürworte eine Erbschaftssteuer unter einer Voraussetzung und die ist unverrückbar. Es darf damit die Steuerquote nicht steigen, im Gegenteil, sie müsste sinken. Und das ist ja das, was ich glaube, überhaupt, das müsste ein Verfassungsgesetz werden. Ja, die Staatsquote oder die Steuerquote, wie immer man es definiert, aber man kann das definieren und zwar sehr genau definieren, darf einen bestimmten Prozentsatz nicht übersteigen. Weil nur damit zwingen wir die Parteien, die Funktionäre, die in ihren allen Verästelungen ja, darauf zu achten, dass die Ausgaben auch im Auge bleiben. Ja, weil hin und wieder hat man das Gefühl, die Ausgaben sind eigentlich egal, es ist ja nicht das eigene Geld und man braucht es, wird auch bis zur Wiederwahl ist lang, man wird auch nicht dafür bestraft, man wird auch für alle diese Dinge nie zur Verantwortung gezogen, ja, sondern man wird höchstens und schlimmstenfalls nicht wiedergewählt. Aber es kommt keiner daher und sagt, Sie haben dem Land schweren Schaden zugefügt, Sie sind jetzt verantwortlich und müssen dafür einstehen. Das muss man wissen. Das ist auch in der Demokratie wahrscheinlich gar nicht anders regelbar. Aber wenn es dann schon so ist, dann müsste man wenigstens festlegen, du kannst und darfst nicht mehr als insgesamt so und so viel ausgeben, im Prozent zum Bruttonationalprodukt. Dass die Österreicher oder Österreich eine sehr, sehr hohe Steuer- und Abgabenquote haben mit über 40%, das wissen wir, dass es Länder gibt, die mindestens so gut funktionieren, deren Bildungssystem so gut ist, deren Gesundheitssystem so gut ist, deren Pensionssystem so gut, alles ist gut, mindestens so gut, wenn nicht besser wie Österreich. Und die Steuerquote liegt deutlich unter 40%. Da muss man sagen, ja, warum nehmen wir uns nicht ein solches Land zum Vorbild? Und sagen, das ist das Ziel, das wir auch erreichen wollen. Wie tun die das? Was machen die? Und was können wir denn nachmachen? Oder was können wir aus eigener Kraft erfinden oder erdenken, dass es weniger kostet, aber die Qualität gleich bleibt? Ich persönlich bin ja der Meinung, dass vieles deutlich weniger kosten kann und trotzdem die Qualität erheblich steigerbar ist. Also davon bin ich überzeugt. Also mein Lieblingsbeispiel ist natürlich immer der Föderalismus und die neuen gesetzgebenden Körperschaften, also die zehn gesetzgebenden Körperschaften für 9 Millionen Menschen. Ich würde sagen, warum haben wir eigentlich nicht auf Gemeindeebene auch noch gesetzgebende Körperschaften? Ist doch eigentlich, wer legt denn die Grenze fest? Wer sagt denn, was noch vernünftig ist? Ich bin ja sehr für die Beibehaltung der Bundesländer. Ich bin der Meinung, die Bundesländer müssen gestärkt werden in verschiedenen Bereichen. Aber sie sollten ihre gesetzgebende Körperschaft, ihre gesetzgebende Kompetenz aufgeben, weil ich weiß nicht, welche Gesetze sinnvollerweise auf Landesebene gefasst werden sollen. Ich kenne keins. Das kann man sagen. Verschiedene, ich weiß nicht, die Dachneigungen Alpbach, berühmtes Beispiel. Ja.
Dachneigungen Alpbach?
Naja, da hat es einen Bürgermeister gegeben, der hat also viele Jahre dafür gesorgt, dass Alpbach ein einheitliches alpines Erscheinungsbild gibt. Sehr hübsches Dorf,
übrigens. Absolut. Ja. Sepp Schellhorn hat in den letzten Tagen, glaube ich, unter anderem zur Sprache gebracht, dass es, glaube ich, 172 Förderungen gibt für Solarpaneele.
Ich schließe es nicht aus, wenn es auch absurd klingt.
Ja, es klingt absurd, aber ich glaube, es ist tatsächlich so. Es gibt angeblich auch 200, wir gehen dem gerade nach, 242 österreichische Interessensvertretungsbüros in Brüssel. Also diese ganzen Strukturkosten.
Naja, das muss man ja verstehen. Ja, weil jeder möchte gerne mal irgendwo in Brüssel und mal hinfahren.
Gut essen.
Ja, gut essen vielleicht auch. Wir zwei würden vielleicht gut essen. Ja, aber
mit Sicherheit. apropos gut essen, du hast an einer anderen Stelle einmal gesagt, wir haben uns ein Wohlstandsbäuchlein angegessen. Österreich ist zu satt geworden. Ich glaube, wir stimmen überein. Nur das Problem ist, wie bekommen wir jetzt die Schlankheitskur? Also das Ozempic für den Föderalismus gibt es offensichtlich noch nicht, für die wirklichen Strukturreformen auch nicht. Also wo kriegen wir die Abnehmspritze her, um dieses Wohlstandsbäuchlein wieder loszuwerden? Weil ich glaube, auf Dauer werden wir es uns nicht leisten können oder brauchen wir wirklich die Troika?
Naja, die Abnehmspritze hat ja den Vorteil, dass sie wenig Kasteiung benötigt, aber halt verhältnismäßig viel Geld. Ne? Das ist ja nicht, die ist ja nicht billig, die Abnehmspritze, aber du ersparst dir ja die Kasteiung. Ja. Nicht? So, und eine normale Fastenkur oder eine Abnehmkur bedarf natürlich einer gewissen Kasteiung. Und die Frage ist, wer nimmt die jetzt auf sich? Ja, und jetzt sind wir natürlich bei diesem berühmten Thema Welchen Teil der Torte kriege ich oder auf welchen Teil der Torte müssen wir verzichten und wer muss verzichten und welche Art und Weise muss verzichten. Ich glaube, vielleicht sind wir noch nicht ganz so weit, aber wir werden bald dort sein, dass sich diese Frage einfach nicht mehr stellt, weil wenn die Situation so ernst ist, dass man danach nicht mehr fragt oder nicht mehr fragen muss, sondern einfach sagt, es ist notwendig, weil sonst droht anderes Ungemach in weit anderer Dimension. Eine Situation, die wir uns nicht wünschen wollen und eine Situation, die auch gefährlich ist, weil man nicht weiß, ob es nichts kippt, ob das System nicht kippt, ob es dann noch demokratisch bleibt. Ja, also all diese Fragen sind natürlich offen, aber irgendwann einmal fürchte ich, wird der Zeitpunkt kommen, wo man sagt, so, wir müssen einen Schnitt machen. Und dann liegt es mir sehr daran, dass wir diese Lasten oder diese Beiträge dann fair aufteilen. Ich halte ja Österreich insofern für ein wirkliches Paradies in all den Jahrzehnten, die ich es erleben durfte, persönlich als Unternehmer, als genussfreudiger Mensch, also in vielerlei Richtungen, dass wir diesen sozialen Frieden haben, dass wir zwar eine Neiddebatte im Untergrund haben, aber die nie dazu geführt haben, dass es Entführungen gab oder dass es in irgendeiner Form ernsthafte Auseinandersetzungen gab, sondern es war immer ein sozialer Ausgleich da. Und den zu erhalten, ist, glaube ich, eines der ganz wichtigen Themen. Und gerade die Wohlhabenden, die Privilegierten, und dazu gehöre ich, du im Übrigen auch, müssten ja das größte Interesse daran haben, dass dieses System so bleibt und daher auch bereit sein, einen entsprechenden Beitrag zu leisten. Und der Reflex, wir tun eh so viel und wir zahlen eh so viel Steuern, ist einfach einmal zu kurz gegriffen. Zuerst muss man mal schauen, was sind die Notwendigkeiten und dann muss man sich darauf einigen, wie können wir sie bedecken. Im Grunde sind wir schon so weit. Ja, und diese Regierung ist ja auch angetreten unter dem Titel Reformpartnerschaft. Die Frage ist, wo bleiben die Reformen? Ich glaube, die Neos tun sich schwer in ihrem Anspruch, diese Reformen anzustoßen, geschweige denn durchzusetzen, weil hier die Widerstände in den eigenen Parteien, in den anderen Parteien so massiv sind, dass also die Kraft schnell verpufft und man gegen eine Gummiwand rennt und immer wieder und es gibt keine entsprechende Resonanz. Meine Sorge ist daher, dass vielleicht diese Reformen nicht kommen oder nicht in dem Maß kommen, dass es die Menschen als solche empfinden. Und nur wenn die Menschen sehen, dass diese Regierung bereit ist, was zu tun, heilige Kühe zu schlachten, hineinzugreifen in die wohlerworbenen Rechte, in die, was immer als Vorwand und als vorgeschoben wird, das ist alles, um Gottes Willen, das können wir nicht und das wollen wir nicht. Ja, und in Wahrheit ist es die Verteidigung von Privilegien, von altem Speck, den man einfach nicht hergeben möchte. Also all diese Dinge, wenn sie nicht passieren, dann glaube ich, wird es für unsere demokratische Ordnung eine neue Herausforderung werden, weil wir werden ja dann zu viert, also samt den Grünen, bei der nächsten Wahl keine Verfassungsmehrheit mehr haben im Parlament. Und jeder weiß in Österreich, man kann in Österreich das Land höchstens verwalten ohne Verfassungsmehrheit, aber man kann es nicht wirklich regieren und schon gar nicht reformieren, weil ja so viele Dinge in den Verfassungsrang gestellt wurden im Laufe der Jahrzehnte, dass das nicht möglich ist.
Ja, provokant könnte ich jetzt sagen, in den letzten Jahren wäre der Verfassungsrang möglich gewesen, Reformen sind trotzdem nicht passiert.
Ja, vielleicht war auch der Druck nicht hoch genug. Nicht? Wir haben ja jetzt, muss man sagen, natürlich ein schwieriges Wann hat es begonnen? Also bis 2009 war die Welt noch in Ordnung. Dann kam der erste Schock. Also wir haben natürlich Ölpreisschock, haben wir ja schon gehabt, der 70er Jahre. Also, aber das haben wir alles gut verdaut. Unsere Wirtschaft ist gewachsen. Der Kuchen wurde größer, wir konnten verteilen, wir konnten das machen. Vieles davon haben wir gut gemacht, vieles davon wurde richtig eingesetzt und ist auch wirkungsvoll. Aber wir haben nie daran denken müssen, das ist endlich, das wird nicht weitergehen. Ich meine, Grenzen des Wachstums, was ist denn, 60, irgendwas einmal, 60er Jahre oder noch früher, da steht ja das alles schon drinnen, dass es irgendwann einmal kein Wachstum mehr gibt und dass dann die Politik natürlich gefordert ist, weil sie baut darauf, dass durch das Wirtschaftswachstum die Budgets wachsen und die Möglichkeiten, die dynamisierten Ausgaben, die wir haben, also Gehälter, Pensionen, also viele, viele Dinge sind ja dynamisiert. Und dazu brauche ich auch mehr Einnahmen. Wenn die wegbleiben oder sogar schrumpfen, ja, dann haben wir ein großes Problem. Und das hat begonnen 2009 mit der Lehman-Krise, das erste Mal, großer Schock. Aber dann natürlich noch einmal viel maßgeblicher eigentlich eine Nullbremsung, ja, von hoher Geschwindigkeit auf Null durch Corona und dann im Anschluss durch den Ukraine-Krieg bzw. durch den Boykott der Europäer, keine russische Energie zu kaufen, ohne eine Alternative dafür zu haben. Ja, und wir haben natürlich, jetzt haben wir die Alternativen, aber zum vierfachen Preis. Und das ist natürlich für die Industrie keine echte Alternative, sondern zwingt einfach zu radikalen Maßnahmen. Und wenn man verneint, dass es eine Entindustrialisierung Europas gibt, dann, glaube ich, macht man einfach die Augen zu. Es gibt sie. Ne? Das aber das ist, ich komme jetzt ins Schwafeln.
Der Befund ist ja richtig. Die Frage ist ja nur, wie gesagt, wann der Knall groß genug ist, dass es auch der Letzte hört. Der ursprüngliche Befund des Finanzministers war, wir müssen 2,5 Milliarden sparen. Die NEOS haben bestanden auf das Doppelte, dann waren es 5. Und dann setzt sich ein durchaus nicht als rechtsradikal geltender ehemaliger Budgetsektionschef Steger in die ZIP 2 und sagt, das sind 3% des BIP, also 15 Milliarden. Und in Wahrheit wird er wahrscheinlich gar nicht so Unrecht haben, aber man merkt einfach nicht, dass die Reformbereitschaft da ist, auch nur wirklich die 5 einmal tatsächlich zu machen, weil zum Teil stocken diese 5 Milliarden Einsparungen ja heute noch, die Gegenfinanzierungen gibt es auch nicht. Ich sehe zum Beispiel das große Thema in den Kammern, wo ja Milliardenbeträge versickern in den Strukturen, egal ob Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer, Ärztekammer, wie sie alle heißen, wir sehen es im Gesundheitswesen, sind die NEOS da noch immer ein bisschen zu konziliant gewesen?
Ach Gott, die Frage ist nicht, ehrlich gesagt, in meinen Augen nicht, wie konziliant sie sind, sondern ob es ausreicht. Wir haben alle NEOS, weil ich war dort bei diesem Parteitag und wir haben mit 92%, wenn ich mich richtig erinnere, diesen Koalitionsvertrag gut geheißen. Und hinterher sind dann einige gekommen und haben gesagt, nein, das haben wir nicht so gemeint. Und dann waren die ersten innerparteilichen Differenzen. Die sind weitgehend ausgeräumt, weil entweder sie sind ausgeschieden oder sie sind auf jeden Fall nicht mehr so laut und haben zur Kenntnis genommen, dass dieser Regierungsvertrag, den wir abgeschlossen haben, nun einmal ein Vertrag ist, an den sich alle Parteien gebunden fühlen. Und die NEOS tun das. Wie weit jetzt die Reformverweigerung oder die Reformerschwernis, ja, bei den anderen Parteien liegt, das möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht kommentieren. Ich glaube nur, man kann mit vielerlei Argumenten, ja, einen solchen Prozess verlangsamen und letztendlich ad absurdum führen. Und die Argumente sind im Einzelnen nicht immer schlecht. Sie sind auch nicht so ohne weiteres abzutun, dass man sagt, nein, aber die Frage ist natürlich, wie gehen wir es an? Mein geschätzter Freund, der Landeshauptmann von Tirol, hat gesagt auf den Vorschlag, wir brauchen 6 Klassen Volksschulen. Das geht ja nicht, weil wir haben, also es geht nicht, der Vorschlag ist, weil wir haben, die Schulen von den Gemeinden sind nur für 4 Klassen gebaut. Das ist richtig. Ich hätte mir nur gewünscht, dass die Argumente so umgekehrt werden, dass man sagt, lass uns darüber reden, sind die 6 Klassen gescheit oder nicht gescheit, wenn wir dann auf die Idee oder wenn wir dann zum Beschluss kommen, die 6 Klassen sind gescheit, dann haben wir ein Problem zu lösen, das kostet Zeit, das kostet Geld, wie managen wir das? Ja, das ist es, aber ich glaube, man kann nicht umgekehrt hergehen und sagen, das ist nicht da, daher ist der Vorschlag ein Blödsinn. Wir müssen ja bei all diesen Dingen einmal so weit kommen, dass wir sagen, was ist denn unser Ziel? Und dann müssen wir definieren, mit welchen Möglichkeiten, mit welchen Mitteln können wir dieses Ziel erreichen. Und vielleicht müssen wir das Ziel dann auch in irgendeiner Form einmal korrigieren, einmal nach links oder nach rechts schieben, damit es erreichbar ist. Weil nicht alle Ziele, die wir uns vornehmen, das wissen wir ja, sind auch erreichbar. Und nicht alle Wünsche sind erfüllbar. Aber die Debatte muss einmal stattfinden und dann die Definition, wie geht's.
Aber glaubst du, ist die Debatte überhaupt noch möglich in Österreich?
Na, zu einem gewissen Teil schon. Und also mit meinem Freund Toni Mattler lässt sich treffend streiten. Nicht? Also ist natürlich ein konservativer Mensch, ist ein wertvoller Gesprächspartner, ein wertvoller Kompetent sozusagen. Mit ihm zu streiten bringt was.
Und Streitwert, es ist wert.
Ein Streitwert. Ja, wie es ja überhaupt ist, ist ja, muss ich ja sagen, also dieser Streitwert ist ein guter Titel. Ja, weil Streiten gehört einfach einmal dazu, sich zusammenstreiten. Das heißt ja nicht, sich zusammen kompromissen, ja, sondern ja. Heißt, sich zusammenstreiten. Ja. Und der Kompromiss kann nur am Ende eines Streites stehen. Und wenn wir den Streit vermeiden, weil wir einfach nicht mehr streiten wollen, weil man sagt, das ist uns zu mühsam, da gehe ich gar nicht hin und das mache ich nicht, dann leidet eine demokratische Ordnung. Ja, weil der Streit gehört einfach dazu. Das haben die Griechen, das haben alle, es ist halt nicht, alles nichts Neues. Das haben sie alle schon gemacht. Das wissen wir, das ist alles belegt. Da gibt es Literatur, Klassiker, jede Menge. Im Streit liegt ein Wert. Das ist hier richtig wiedergegeben.
Wir können, glaube ich, zusammenfassend sagen, Wohlstandsbau hin oder her. Österreich hat kein Erkenntnisproblem, sondern wir wissen, was zu tun wäre. Was uns fehlt, sind Menschen, die es laut sagen und dann auch aushalten, wenn es unbequem wird. Du bist definitiv einer davon, hast das immer getan, wirst das auch weiterhin tun, nicht widerspruchsfrei, aber ehrlich. Und Ehrlichkeit ist in der österreichischen Debatte immer noch das knappste Gut. Ein knappes Gut. Verständigen wir uns darauf. Ein knappes Gut. Wenn wir den Wohlstand, den wir haben, wirklich halten wollen, für uns, für die nächsten Generationen, brauchen wir mehr solche Gespräche. Wir brauchen wieder mehr Streit. Wir brauchen mehr Auseinandersetzung, mehr Diskurs. Mehr Reibung, mehr Mut zur Konsequenz. Hans-Peter Haselsteiner, das war Streitwert. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke für dieses Gespräch.
Ich danke dir, mein Freund.
Danke. Das war Streitwert. Danke fürs Zuhören. Alle Folgen findest du auf zusammenstärker.at Podcast, auf YouTube, Spotify, Apple und überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren nicht vergessen. Bis nächste Woche.